Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und mit euch den Gottesdienst zu feiern. Jetzt werdet ihr sagen, naja, das sagt jeder Prediger, oder? Aber ich meine das wirklich ganz ernst, denn ich liebe Gemeinde. Und ich freue mich auch immer, neue Gemeinden kennenzulernen. Ich bin neugierig und ich bin auch an vielen Sonntagen unterwegs in Nordbayern, um dort zu predigen. Und ich freue mich immer, neue Gemeinden kennenzulernen. Das ist immer was Schönes, weil Gott hat sich mit Gemeinde einfach was Wunderbares ausgedacht. Und deswegen ist es schön, heute Morgen bei euch zu sein. Das ist keine Floskel, sondern es ist ganz ernst gemeint. Und dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Ich habe mich in der letzten Zeit mit der Frage beschäftigt, was ist mir wirklich wichtig? Und ich möchte gerne diese Frage an euch weitergeben. Was ist dir wirklich wichtig? Was bedeutet oder wer bedeutet dir wirklich viel? Vielleicht die Arbeit, die Familie, der Partner, Kinder, Enkelkinder, vielleicht Urlaub, Karriere, Freunde, Gemeinde, anderen helfen. Ich denke, das kann sehr verschieden sein, was uns so wichtig ist. In dem Predigttext heute erzählt der Apostel Paulus, was ihm wirklich wichtig ist. Und wir bleiben im Philipperbrief. Wir haben eben den Text aus Philipper 2 gehört und gehen jetzt zu Philipper 3. Und ich lese aus Philipper 3, 1 bis 10. Und das nach der neuen Genfer Übersetzung. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Ich hätte allen Grund, mich auf meine Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ein langer Text, ein tiefgehender Text und schon der Anfang ist absolut bemerkenswert. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass der Philipperbrief der Brief der Freude ist. Paulus redet von der Freude. Ich glaube, 9-mal habe ich gezählt im Philipperbrief. Geht es ihm gerade so gut? Nein, eigentlich nicht, denn er ist im Gefängnis. Vermutlich in Rom im Gefängnis und auf ihn wartet die Verhandlung und er weiß nicht, wie sie ausgeht. Es kann sein, dass das Todesurteil kommt. Es kann aber genauso gut sein, dass er freikommt. Und in dieser spannenden Situation schreibt er, von Freude. Wie geht das? Wie kommt er auf dieses Thema Freude? Nun, in dem ersten Vers heißt es, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Es geht um die Freude, die wir durch Jesus Christus haben. Und hier in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, erzählt Paulus, was Christus ihm bedeutet. Er erzählt aus seinem eigenen Leben. Und er stellt zwei Möglichkeiten einander gegenüber. Und zwar Jesus als Ergänzung für das Leben, Jesus gewissermaßen als Lebensverschönerer. Und das andere, Jesus als Lebenselement. Und wir gucken uns das jetzt beides mal ein bisschen genauer an. Also erstens mal Jesus als Lebensverschönerer. Paulus warnt die Christen in Philippi, lasst euch nicht durch falsche Lehrer verführen. Und in Versen 2 und 3, die ich eben nicht gelesen habe, da erklärt er, dass es Leute in der Gemeinde gibt, die waren aus dem Judentum gekommen und sie waren äußerlich Christen geworden. Sie hatten Ja zu Christus gesagt, aber waren immer noch total von ihrem starken jüdischen Leistungsdenken bestimmt. Sie waren sehr, sehr gesetzlich. Glaube an Jesus, das ist schön und gut, aber das reicht nicht. Man muss auch das noch tun und die Beschneidung und die Gesetze halten. Du musst dies tun, du musst das tun. Und Paulus bezeichnet das als falsche Lehre. Denn nach dieser Lehre ist das ganze Christsein nur noch Pflicht. Die Freude bleibt total auf der Strecke und Jesus bleibt auf der Strecke. Und diese falschen Lehrer stiften in der Gemeinde in Philippi Unruhe und es gibt Spaltungstendenzen. Und deshalb reagiert Paulus wirklich richtig scharf. Er sagt, so geht es nicht. Jesus als Ergänzung, als Lebensverschönerer, wer so denkt, hat noch nicht Jesus Christus wirklich verstanden. Ihr Lieben, wenn irgendetwas oder irgendwer neben Jesus gestellt wird, dann wird es gefährlich. Damals war das die Beschneidung und das Gesetz. Heute vielleicht Jesus und das Buch Mormon, Jesus und Heilige. Aber vielleicht steht uns das auch noch ein bisschen näher und kommt ganz nah an uns heran. Jesus und bestimmte religiöse Pflichten. Ich muss die Bibel lesen, um Gott zu gefallen. Ich muss gute Werke tun. Ich muss dies und das tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Das ist ein gesetzlicher Glaube. Das sind ja alles ganz gute Dinge. Aber die Frage ist ja, wann habe ich denn genug getan? Wann ist Gott endlich mit mir zufrieden? Und genau das ist das Problem bei jeder Gesetzesreligion. Das ist im Judentum so, im Islam und auch in gesetzlichen Ausprägungen der Christenheit. Worauf verlässt du dich vor Gott? Auf das, was du vorzuweisen hast? Schauen wir auf Paulus. Der sagt, ich verlasse mich allein auf Jesus Christus. Und wir fragen zurück, Paulus, hast du sonst nichts anzubieten? Doch, und dann erzählt er seine vorchristliche Biografie. Ein echter Israelit vom Stamm Benjamin, beschnitten, Pharisäer. Und mal ehrlich, die Pharisäer kommen in den meisten Predigten schlecht raus. Ne? Also die werden immer ziemlich negativ dargestellt. Aber das waren doch Leute, die wirklich den Glauben, den jüdischen Glauben, total ernst genommen haben. Und das war bei dem Paulus auch der Fall. Das heißt, er war also ein absolut vorbildlicher Jude. Und dann sagt Paulus hier, auf das alles verlasse ich mich nicht mehr. Ich verlasse mich jetzt voll und ganz auf Jesus Christus. Bei uns gibt es Leute, die sehen Jesus als Festverschönerer an. Weihnachten, Ostern, vielleicht Taufe, Hochzeit, Beerdigung, Jesus als Festverschönerer. Oder Jesus als I-Punkt im Leben, so obendrauf. Oder man könnte auch sagen, Jesus als Sahnehäubchen. Oder Jesus als Ruhekissen. Ich habe mich ja mal bekehrt und damit habe ich die Karte für den Himmel gelöst und jetzt ist doch alles klar. Das ist alles ein bisschen schwierig, wenn ich Jesus so sehe. Und jetzt erklärt Paulus, was Jesus ihm bedeutet, nämlich Jesus als Lebenselement. Und dazu lese ich nochmal die Verse 7 bis 9. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Also, für den Paulus ist Jesus nicht die Ergänzung, ist nicht der Lebensverschönerer, sondern er sagt hier, Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit. Er ist der, der mich vor Gott gerecht macht. Nichts und niemand anderes. Nur durch Jesus kann ich vor Gott bestehen. Jesus ist mein Herr. Er ist in mein Leben gekommen, er hat mein Leben umgekrempelt und jetzt folge ich ihm. Und zwar von ganzem Herzen. Jesus hat mein Leben in seine gute Hand genommen. Und in Philipper 1, Vers 21, da steht ein ganz bemerkenswerter Satz. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir sagen manchmal so, Arbeit ist mein Leben, Feiern ist mein Leben, Fußball ist mein Leben oder was auch immer. Ich weiß nicht, was ihr da jetzt einsetzen würdet. Wisst ihr, was der Paulus sagt? Christus ist mein Leben. Er ist der, der wirklich einzig wichtig für mich ist. Er ist der, der mein Leben bestimmt, mein Lebenselement. Und deswegen kann er auch den zweiten Satz sagen, nämlich, und deshalb ist Sterben für mich Gewinn. Warum? Weil es ihn näher zu Jesus Christus bringt. Es war nicht so, dass er sterben wollte, aber er wusste, das Sterben trennt mich nicht von Jesus. Im Gegenteil, es bringt mich noch näher zu Jesus. Und deswegen dieser bemerkenswerte Satz, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Jesus Christus ist das Element, in dem Paulus nun fröhlich lebt. Und das ist zustande gekommen durch diese dramatische Wende, die Paulus in seinem Leben erfahren hat. Damals, als er vor Damaskus war, als er dort die Christen verhaften wollte, da ist ihm Jesus Christus selbst begegnet. Und Paulus muss erkennen, Jesus Christus ist real. Er ist auferstanden und lebt. Das, was die Christen gesagt haben, das stimmt wirklich. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter. Und das bedeutete auch, dass er erkennen musste, mein bisheriges Leben war falsch. Er hatte Jesus abgelehnt. Er hatte die Anhänger Jesu verfolgt. Er hatte einen frommen Eifer für Gott, aber in Wirklichkeit war er Gottes Feind. Und jetzt ist ihm Jesus selbst begegnet. Das hat sein Leben umgekrempelt. Eine Wende um 180 Grad hat stattgefunden. Er merkt, die Gerechtigkeit vor Gott, die wird mir durch Jesus geschenkt. Die muss ich mir nicht erarbeiten. Er hat gemerkt, das wird mir geschenkt durch den Glauben an Jesus. Es findet eine Umwertung aller Werte statt. Nochmal Vers 8. Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Was bezeichnet Paulus hier als Müll, als Dreck, als Mist? Sind das große Sünden? Nein. Es sind die Dinge, die er vorher als seine Vorzüge aufgezählt hat. Seine Beschneidung, seine Abstammung, sein Ernst bei der Gesetzeserfüllung. Wieso kommt Paulus zu einem so scharfen Urteil? Nun, das alles hatte dazu geführt, dass Paulus gedacht hat, ich brauche Christus nicht, ich bin doch okay. Und das ist das Gefährliche. Und deswegen sagt er, das ist alles Müll. Also, nicht nur Sünden können uns schaden, sondern auch vermeintlich gute Dinge. Denken wir zum Beispiel mal an Erfolg, Ansehen, anständiges Leben. Das kann uns zu der falschen Annahme verführen, ich brauche Christus ja nicht, es läuft doch alles. Auch mein Engagement für andere und sogar meine Mitarbeit in der Gemeinde kann in mir die Meinung aufkommen lassen, es läuft doch alles, es ist doch super. Eigentlich brauche ich Christus ja gar nicht. Und das ist das Gefährliche. Darauf dürfen wir nicht uns einlassen. Denn sie können uns selbstsicher machen und den Eindruck erwecken, ich komme alleine klar, ich brauche Christus nicht. Und dann hat Paulus Christus kennengelernt. Er hat gemerkt, Rettung gibt es allein durch Jesus. Ich kann mir das nicht erarbeiten und ich brauche es mir auch nicht erarbeiten. Es ist nämlich Geschenk. Und ich finde, am besten zusammengefasst hat er das in Epheser 2 in den Versen 8 bis 10. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass sich niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Merkt ihr, Jesus hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Jesus ist jetzt die Mitte ihres Lebens. Jesus ist das, was sein Leben bestimmt. Er ist richtig begeistert von Jesus. Und dieser Bibeltext heute, der ist so etwas wie eine Liebeserklärung an Jesus. Ich zitiere nochmal drei Sätze. Vers 3. Christus ist unser ganzer Stolz. Vers 8. Christus zu kennen ist etwas unüberbietbar Großes. Vers 9. Es ist mein tiefster Wunsch, mit Jesus Christus verbunden zu sein. In der Münchner Gemeinde hatten wir eine ältere Dame, die auch erst im reiferen Alter zum Glauben gekommen ist. Und es ist so gewesen, dass ihr Leben wirklich auch total umgekrempelt wurde. Und wenn sie in der Bibelstunde war und wir uns unterhalten haben und wenn sie gebetet hat, dann sagte sie oftmals, Jesus Christus ist meine große Liebe. Ich kann mich an diesen Satz erinnern, weil der sich mir eingeprägt hat. Und ich, immer wenn ich daran denke, dann merke ich, wow, diese Frau hat es wirklich verstanden gehabt. Jesus Christus ist die große Liebe meines Lebens. Was bedeutet Jesus Christus für dich? Ist er irgendwie so die Ergänzung der Lebensverschönerer? Dann hast du Jesus noch gar nicht so richtig kennengelernt. Wenn Jesus dein Retter ist, dann musst du nichts mehr tun, um gerettet zu werden. Dann darfst du ihm vertrauen. Aber ist Jesus auch wirklich der absolute Mittelpunkt in deinem Leben? Der, worum sich dein Leben dreht? Ist er dein Lebenselement, der dein Leben bestimmt? Wenn du merkst, dass es im Augenblick vielleicht nicht der Fall ist, dann kannst du nachher, nach der Predigt, im Gebet Jesus das sagen und ihn neu bitten, dass er der Mittelpunkt deines Lebens wird, wieder neu wird und dein Leben ganz auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Das Thema der Predigt lautet, was Christus mir bedeutet. Ich habe das eben erläutert, was der Paulus hier gesagt hat. Ich will es jetzt noch ein bisschen persönlicher machen und will sagen, was Jesus Christus mir, dem Raimund, bedeutet. Jesus Christus ist mein Retter. Wir kennen diesen Ausdruck alle gut und wir haben sicherlich diesen Satz schon hunderte Male gesagt. Aber haben wir wirklich auch vor Augen, was das bedeutet? Ich habe mich erinnert an das Bergwerksunglück 2013, bei dem 33 chilenische Minenarbeiter verschüttet wurden. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern. Dann gab es eine dramatische Rettungsaktion. Es wurde so ein Schacht gegraben und dann in einer ganz engen Kapsel wurden die 33 Arbeiter aus der Tiefe herausgeholt, gerettet. Und jeder konnte gerettet werden. Aber es war eine dramatische Situation. Und die Arbeiter haben sich alle retten lassen. Sie haben sich dieser Kapsel anvertraut und sind nach oben gezogen worden. Jesus Christus ist mein Retter. Er ist der, der mich aus der Gottesferne, aus meiner Verlorenheit herausgeholt hat. Der mich in die Nähe Gottes, in seine Gemeinschaft, in die Familie Gottes gebracht hat. Jesus ist mein Retter. Und dass ich das erleben durfte, ist reine Gnade. Das habe ich nicht verdient. Jesus Christus ist mein Vorbild. Er zeigt mir, wie Gott sich Leben wirklich vorgestellt hat. Er zeigt mir, wie er Menschen immer wieder mit Empathie und Liebe begegnet ist. Er zeigt mir, wie er immer wieder für den anderen da war. Und da ist er mein Vorbild, an dem ich mich gerne orientiere und von dem ich immer wieder lernen möchte. Jesus ist mein Freund, der einfach da ist, mit dem ich alles teilen kann, der mich versteht. Und ich möchte immer mehr lernen, was das bedeutet, mit Jesus im Alltag zu leben. Ich lese gerade ein großartiges Buch über Jüngerschaft und da geht es darum, dass wir fest in Christus verbunden sind, dass wir in ihm verwurzelt sind, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm haben und zwar 24 Stunden am Tag, nicht nur sonntags morgens oder nicht mal gerade Zeit habe, sondern es geht darum, wirklich im Alltag mit Jesus zu leben, dass diese Verbindung nicht abreißt. Ich lerne das immer mehr, wie das im Alltag aussehen kann, nämlich mit einem kurzen Stoßgebet mich an Jesus zu wenden oder da kommt dieser Gedanke, ich freue mich über die Natur und sage ihm das. Wir können ganz eng mit Jesus im Alltag verbunden sein. Er ist mein Freund und es ist so gut, ihn zu haben. Er versteht mich, er ist da. Und er ist eben aber auch mein Herr. Jesus Christus hat mich errettet, aber er ist auch der Herr meines Lebens geworden, denn ich habe ihm freiwillig die Herrschaft meines Lebens anvertraut. Ich habe ihn ans Steuer meines Lebens gelassen. Und das war eine gute Entscheidung, denn er meint es gut mit mir, er hat mich lieb und es ist mir eine Ehre, ihm zu dienen. Und Jesus ist die große Liebe meines Lebens. Das bedeutet Jesus Christus mir. Was bedeutet er für dich? Ist er der Lebensverschönerer oder das Lebenselement? Du wirst gleich Gelegenheit haben, im stillen Gebet einfach Jesus zu sagen, was er dir bedeutet und was du gern möchtest, was er dir bedeutet. Aber wir kommen noch zu dem letzten Vers aus unserem Bibeltext. Da gibt es nämlich noch drei sehr merkwürdige Wünsche. Vers 10. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Damit ist nicht gemeint, dass wir Wissen anhäufen. Es geht um eine persönliche Gemeinschaft, um ein intensives persönliches Kennen, so wie es auch in der ehelichen Gemeinschaft da ist. Wie schon gesagt, wir sind in wenigen Wochen 45 Jahre verheiratet und ich lerne meine Frau immer noch besser kennen. Sie hat bisher einige Sachen noch vor mir versteckt, aber ich lerne sie immer noch besser kennen. Jesus Christus ist auferstanden und lebendig und er ist jetzt hier. Schau mal nach rechts und links. Schaut euch die Personen mal an, die rechts und links von euch sitzen. Ihr Lieben, genauso real ist Jesus Christus jetzt hier. Wir können ihn nicht sehen, aber er ist jetzt hier. Und wir dürfen mit ihm rechnen. Und es ist großartig, dass er hier ist und dass wir einfach diese Gewissheit haben dürfen. Und es ist so ein großes Vorrecht, mit Jesus Christus sprechen zu können, mit ihm zu kommunizieren. Und wir sagen ja, Umgang prägt. Und ich glaube, das gilt auch für unser Christsein ganz besonders. Wenn wir Umgang mit Jesus haben, dann prägt uns das. Wir brauchen die Zeit in der intensiven Gemeinschaft mit Jesus, im Gebet, beim Nachdenken, beim Bibellesen. Umgang prägt. Wir können erleben, dass die Gemeinschaft mit ihm immer intensiver wird, immer weiter wächst. Und ich bin jetzt seit 57 Jahren Christ. Ich bin sehr früh zum Glauben gekommen. Und wisst ihr was? Ich habe den Wunsch, Jesus immer noch besser kennenzulernen. Das ist mein großer Wunsch. Ist das bei dir auch da? Ich möchte an Christi Leiden teilhaben, sagt Paulus. Was für ein wirklich merkwürdiger Wunsch. Wie ist diese Bitte zu verstehen? Es geht Paulus in seinem Christsein nicht um sich selbst, nicht um eine Verbesserung seiner Situation. Es geht ihm um Christus, um Jesus allein. Er will mit Jesus zusammen sein. Und wenn Jesus ein Leidender ist, gut, dann ist er auch bereit, ein Leidender zu sein. Leid gibt unserem Leben Tiefgang. Einige von euch werden das wahrscheinlich bezeugen. In 2. Korinther 12 ist davon die Rede, dass Paulus eine Krankheit hatte. Wir wissen nicht so genau, was es war. Ich habe eine Theorie, dass er eine Augenkrankheit hatte, aber es ist wirklich auch nur eine Theorie. Und er hat gebetet, aber diese Krankheit ist ihm nicht genommen worden. Und dann steht da in 2. Korinther 12, Vers 9, etwas, was der Herr zu ihm gesagt hat, nämlich: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und dann, Paulus, daher will ich mich mit größter Freude und mehr als alles andere meiner Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, wir können im Leid ganz besonders Christus erfahren. Und wenn wir gesegnet sein wollen, wenn wir im Glauben wachsen wollen, ihr Lieben, das Leid wird uns nicht erspart bleiben. Das gilt für uns persönlich und das gilt auch, glaube ich, für die Gemeinde. Vielleicht gibt uns das eine neue Sicht auf das Leid, denn wir können im Leid Christus erleben, seine Nähe und seine Kraft. Und jetzt kommt der letzte Satz. Ich möchte die Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Gottes Kraft hat Jesus aus dem Grab geholt. Ostern ist ja noch nicht so sehr lange her. Und das ist die größte Kraft, die in diesem Universum tätig ist. Diese Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft ist auch für Christen erfahrbar. Was für eine wunderbare Hoffnung. Paulus hat die Kraft Gottes schon an sich selbst erlebt. Er ist vom Christenhasser zum Missionar geworden. Und er ist begeistert von Jesus. Und wisst ihr was? Mein großer Wunsch ist, ich möchte diese große Kraft Gottes auch in meinem Leben mehr erfahren. Wir brauchen diese Kraft. Zum Beispiel, wenn es darum geht, anderen zu vergeben, die uns verletzt haben. Fast jeder von euch kennt das. Verletzungen, die andere Menschen uns zugefügt haben. Wie gehen wir damit um? Ich muss euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die ist einfach wichtig und passt gut hierhin. Eine Frau aus Erfurt. Vor mehr als 20 Jahren sind bei ihr starke psychische Probleme aufgetreten. Sie ging zum Psychiater und der hat ihr Medikamente verschrieben. Es folgten verschiedenste Krankenhausaufenthalte und es war eine schlimme Zeit. Sie wusste oft nicht, was sie tat. Sie ging raus und fand sich nicht zurecht. Sie war nicht arbeitsfähig. Die Familie hat unsagbar gelitten. Vor 7 Jahren wurde auf den Rat einer Freundin endlich ein MRT gemacht und ein Tumor in ihrem Kopf gefunden. Dieser Tumor konnte operiert werden und seitdem geht es ihr gut. Sie hat diese schlimmen psychischen Symptome nicht mehr. Sie kann wieder einfach sich ganz normal verhalten. Sie ist arbeitsfähig, aber es sind diese 15 schlimmen Jahre. Die Erinnerung an diese 15 Jahre fehlen ihr total. Und die Familie hat Schlimmes durchgemacht in dieser Geschichte, in dieser Zeit. Vor einer Reihe von Jahren habe ich diese Frau in Erfurt kennengelernt. Sie kam neu zur Gemeinde, hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Und sie sagte dann, ich denke, es war so vor 4 oder 5 Jahren, also nachdem sie die Operation schon hatte. Und sie sagte mir, ja, Raimund, da ist dieser Arzt. Dieser Arzt, der es versäumt hat, mich ins MRT zu schicken. Diese 15 Jahre, die hätten nicht sein müssen. Da ist dieser Arzt. Und ich habe einen Groll gegen ihn. Und ich weiß, dass ich ihm vergeben muss. Können wir dafür beten? Und wir haben miteinander dafür gebetet. Und dann ein paar Wochen später, dann rief sie an und sagte, Raimund, ich habe diesem Arzt vergeben können. Gott hat dieses Wunder geschenkt. Und sie spricht darüber. Sie war mit mir schon zusammen in Gottesdiensten unterwegs und hat ihre Geschichte selbst erzählt. Vergebung ist nicht einfach. Vergebung braucht viel Kraft. Aber die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, ist auch für uns da, damit wir vergeben können. Aus uns selbst schaffen wir das nicht. Aber diese Kraft steht uns zur Verfügung. Wir brauchen diese Kraft auch, wenn wir Jesus bezeugen wollen. Es ist so wichtig, dass wir im Alltag Zeugen unseres Herrn Jesus Christus sind. Letzten Sonntag habe ich in unserer Heimatgemeinde gepredigt und habe gesagt, dass ich ein neugieriger Mensch bin. Nach dem Gottesdienst kam ein Iraner auf mich zu, der war erst zum zweiten Mal im Gottesdienst und der ist kein Christ. Er hat gesagt, wenn du ein neugieriger Mensch bist, dann kannst du mich kennenlernen, wir können uns treffen und ich kann dir was erzählen und wir können Deutsch probieren und so weiter. Jetzt werde ich mich also mit ihm treffen und bin mal ganz gespannt darauf. Ich werde auch von mir was erzählen, was mir wichtig ist und was mein Leben ausmacht. Ich werde ihm von Christus erzählen und bin gespannt darauf, was jetzt passiert. Ihr Lieben, wir haben in unserem Alltag wirklich Möglichkeiten, von Jesus zu erzählen. Aber dafür brauchen wir auch Kraft. Das fällt uns nicht in den Schoß. Aber diese Kraft steht uns zur Verfügung. Ihr habt auf eurer Internetseite stehen, dass ihr Menschen für Christus begeistern wollt. Dieser Satz hat mich begeistert. Aber wisst ihr was? Zuerst müssen wir selbst von Christus begeistert sein. Zuerst müssen wir selbst von Christus begeistert sein. Und dann können wir andere Menschen für Christus begeistern. Was Christus mir bedeutet, ich will es nochmal persönlich sagen, aber ich lehne mich an die Worte von Paulus an. Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas unüberbietbar Großes. Er ist mein Retter. Er hat sein Leben gegeben, damit ich leben kann. Er ist mir im Alltag nahe. Er ist mein Freund, der mir zur Seite steht und mit dem ich alles teilen kann. Er ist meine Hoffnung. Ich liebe Jesus. Es ist mir eine Ehre, ihm zu dienen. Amen.
Jesus, danke, dass du der Grund des Lebens bist. Danke, dass du bei dieser Frau geschenkt hast, dass sie vergeben konnte. Jemand, der ihr viel angetan hat und was sie als Lebensverlust erlebt hat. Schenk du, dass wir auch das erleben, dass wir Menschen vergeben können, wo wir seit Jahren großen Hass und Groll haben, wo wir denken, das ist eigentlich unverzeihlich. Du weißt, wie es da in unserer Arbeit aussieht, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie. Herr, schenk du, dass wir diese Kraft, die du uns schenkst, die Kraft der Auferstehung, dafür einsetzen. Und schenk du, dass wir auch diese Kraft einsetzen, um Menschen zu erreichen, die hier in der Gegend wohnen, die wir erreichen können und auch um denen wir jeden Tag begegnen, dass wir da mit deiner Kraft unterwegs sind und deine Zeugen sein dürfen. Herr, danke dafür, dass du uns diese Kraft gibst und dass du diese Kraft bist. Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.